Herzlich willkommen zu Krisenhacks, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerstan. Ja, willkommen zurück zu Krisenhacks. In der heutigen Folge möchte ich ein Thema aufarbeiten, was in den letzten Jahren zu einem Management-Buzzword geworden ist. Heute geht es um Agilität und agiles Management. Jetzt kann man fragen, warum sollen wir denn in einem Podcast, der sich mit Krisenresilienz beschäftigt, Agilität behandeln? Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist Agilität die Voraussetzung aus meiner Sicht, eine Organisation resilient aufzustellen. Und damit meine ich aber nicht Agilität als Buzzword, sondern Agilität als echte Fähigkeit, Organisationen adaptiv zu handeln in bestimmten Situationen. Zum anderen gibt es einen relativ neuen Forschungsstrang, der sich mit der Frage von agilen Projektmanagement-Ansätzen im Krisenmanagement beschäftigt. Und da gibt es drei Paper, die ich kenne. Diese Paper eigentlich relativ vielversprechende Ergebnisse zeigen, weil sie sagen, dass man die Methoden relativ gut auch in Krisenmanagement-Situationen anwenden kann. Das ist ein Thema, was mich persönlich schon lange beschäftigt und ich habe ja auch ein Framework entwickelt für Krisenmanagement, was wir auf so einem agilen Ansatz oder agilen Methoden basiert haben. Aber ich bin gar kein Agilitätsexperte. Deshalb habe ich mir gedacht, muss ich mal jemanden einladen, der sich mit Agilität und insbesondere agilen Projektmanagement gut auskennt. Grundsätzlich glaube ich, dass erstmal jedes Krisenmanagement agil ist, weil Krisenmanagement ja anders als klassisches Projektmanagement nicht einer stringenten Planung folgt, sondern im Grunde sich immer der Realität anpassen muss. Und der Experte, den ich heute eingeladen habe, der hat jetzt nicht so den Krisenmanagement-Hintergrund. Wir werden aber im Gespräch sehen, dass auch agile Projektmanagement-Berater oder Agile Master, wie auch immer man sie nennen möchte, durchaus Krisenerfahrung haben. Ich fand das Gespräch spannend. Ich hoffe, ihr und sie finden das auch. Und ich würde sagen, wir hören mal rein. Mein heutiger Gast ist Felix Stein. Felix ist Gründer und einer der Geschäftsführer der Agile Process GmbH. Er hat seine Karriere ganz klassisch wie agile Berater das tun in einem deutschen Ministerium gestartet, ist studierter Politikwissenschaftler und hat Psychologie studiert und ist dann über verschiedene Stationen als Freelancer an der Schnittstelle zwischen Business und IT und Prozessen in die Agile Process GmbH gekommen. Felix, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Freut mich.
Jetzt will ich heute mit dir über Agilität im Kontext von Krisenresilienz plaudern und habe mich vorbereitet und habe den Stefan Kühl gehört, den Soziologe, Organisationssoziologe, der sich ja viel mit Managementkonzept beschäftigt, auch sehr kritisch gegenüber Agilität steht. Und dann ist mir klar geworden, naja, das muss man irgendwie mal einordnen. Wir müssen eigentlich mit so einer Definition starten, wie in jeder guten Hausarbeit. Lass uns doch mal deine Definition von Agilität nutzen und vielleicht auch beschreiben, was eigentlich der Beratungsgegenstand bei euch ist.
Ja, also meine persönliche Definition ist sehr einfach. Agilität bedeutet für mich, in kurzen Abständen lieferfähig und reaktionsfähig zu sein. Betrifft natürlich jetzt den Punkt, wo wir über Organisationen reden. Also Agilität im Hundezuchtbereich oder in der Krankengymnastik heißt nochmal was anderes. Da gibt es die Begriffe auch. Aber tatsächlich, wenn wir darüber sprechen, was eben so mein Berufsbereich ist, dann bedeutet Agilität vor allem im Bereich der Softwareentwicklung, aber nicht nur, in großen oder mittelgroßen Projekten in der Lage zu sein, umzusteuern, wenn die Realität sich verändert. Und um umsteuern zu können, schnell genug mit Sachen fertig zu werden, dass ich sie in regelmäßigen Abständen angucken kann. Denn können wir uns ja auch denken, wenn ich 2 Jahre brauche, um das fertig zu kriegen, dann aber in der Lage bin, in 2 Tagen umzusteuern, ist das erstmal schön, aber hilft mir auch nicht so wirklich weiter.
Okay, das heißt also, bei euch geht es eigentlich um klassisches agiles Projektmanagement, was ihr macht. Das ist ja vielleicht auch dann die Abtrennung zu dem, was Kühl so ein bisschen kritisiert. Es gibt ja unendlich viele Agilitätsformen, Agile Management. Ich war letztens bei einem Kunden, die machen ich sage den genauen Begriff nicht, sonst kann man das rückverfolgen, aber ich sage mal, die sagen, ihre neue Führungsstruktur ist, dass jeder ein bisschen für was verantwortlich ist. Das könnte man ja auch in diese agile Ecke packen. Das ist aber nicht das, was sie tut, so Managementkonzepte beraten, sondern ihr unterstützt operativ bei Projektmanagement.
Sowohl als auch. Aber der Schwerpunkt ist tatsächlich die operative Unterstützung. Man kann sich so ein bisschen wie eine Pyramide vorstellen. Also das, was am Markt mit am häufigsten nachgefragt wird, ist halt die Unterstützung oder Begleitung von Projekten oder Teams. Das kann sein, dass da einer von uns eine Zeit lang, beispielsweise haben wir das letztes Jahr gemacht, interimistisch einen Scrum Master vertritt, der gerade in Elternzeit ist. Es kann dann aber auf der übergreifenden Ebene sein, wo man so schön immer von Skalierung spricht, dass wir dabei beraten, wie kann das denn funktionieren, wenn 2, 5 oder 20 oder noch mehr Teams zusammenarbeiten, ohne dass sie sich gegenseitig durch Abhängigkeiten verlangsamen. Und ganz oben haben wir auch, und das ist nachvollziehbarerweise der Punkt, der am seltensten nachgefragt wird, weil er viel seltener stattfindet, auch mal die gesamte Unternehmenstransformation, wie man so schön sagt. Und man sagt, lass uns doch mal ausgerichtet an was auch immer, Ökosystemen, Wertströmen oder sonst was, gucken, ob wir hier grundlegend Aufbau- und Ablauforganisation verändern. Das kann alles da drin sein, aber die Projektunterstützung, wenn wir so nennen wollen, ist mit Sicherheit der Schwerpunkt.
Ja, eine Sache, die ich jetzt in den Gesprächen oder in diesen Reden gehört habe, ist, dass wenn man die Definition von etwas umdreht und man nicht ablehnen kann, dann oder nur ablehnen kann, dann wäre es ein Euphemismus. Ich habe gerade überlegt, bei deiner Definition ist das, glaube ich, nicht so. Ich glaube, das kann man ganz gut stehen lassen, schnell lieferfähig zu sein und sich an die Umwelt anzupassen, ist, glaube ich, ein ganz gute Umschreibung. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mit dir sprechen wollte. Mein Thema sind ja Krisen und meine Definition von Krise ist eigentlich, dass es in der Organisation aus internen oder externen Quellen zu so vielen Problemen kommt, dass die reguläre Aufbau- und Ablauforganisation die nicht mehr handeln kann. Und meine These wäre, dass eigentlich agile Methoden und agile Projektmanagement-Settings ganz gut helfen können, solche Krisen zu bewältigen. Deshalb wollte ich das mit dir vielleicht mal so ein bisschen auseinandernehmen. Du wusstest ja auch, worum es geht, vielleicht hast du ja auch Gedanken gemacht, sozusagen. Aber ich wollte mal so ein bisschen auseinandernehmen, was aus deiner Sicht die Stärke von agilen Methoden gerade in dem operativen Projektmanagement-Kontext sind.
Ja, also zum einen vielleicht ganz kurz vorweg, ich glaube, das kann man gar nicht so auseinandernehmen, zumindest in größeren Unternehmen, Agilität und Krisenmanagement. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, jedes halbwegs große IT-Projekt befindet sich nach einem Jahr mehr oder weniger auf einem Krisenmodus. Ja, dann ist immer der Punkt erreicht, wo man schon merkt, okay, die Pläne, die passen nicht mehr so ganz, die Ergebnisse sind nicht ganz, die erwartet worden sind, irgendwer wird nervös, irgendwer sagt, ich habe ganz viel Geld bereits ausgegeben für was auch immer, Go Live, für Lagerhaltung, für die Werbekampagne, jetzt ist es nicht fertig, was machen wir jetzt? Und dann kommt es eben tatsächlich zu den auch genauso heißenden Krisenmeetings, wo alle immer hektisch durcheinander reden. Und wie passt das mit agil zusammen? Das passt dahingehend zusammen, dass man diese Möglichkeit, schnell fertig zu werden, schnell zu untersuchen, bin ich in der richtigen Richtung unterwegs und sich schnell anzupassen, ja nutzen kann, um schon früh zu merken, da könnte eine Krise kommen, um dann darauf zu reagieren. Ja, ob das jetzt verhindernd oder reagierend ist, kommt dann immer auf den Einzelfall an. Aber zumindest nicht das zu machen, was ich leider auch schon mal erlebt habe, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt die Krise, aber der Plan ist nun mal, wie er ist. Und wir versuchen jetzt, die Realität an den Plan anzupassen. Es ist immer viel schwieriger, als zu sagen, wir passen den Plan an die Realität an. Und wenn man das macht, dann ist es erstaunlicherweise so, dass sich ganz viele Krisen ja eigentlich auflösen. Denn viele Krisen sind, wenn man so will, ja eigentlich Planungskrisen, ja, oder Krisen, die entstehen, weil eben der Plan nicht mehr funktioniert. Und natürlich bleiben dann noch welche übrig, die wirklich von außen krisenartig draufkommen. Ja, ganz banales Beispiel wäre jetzt Corona oder ich war mal bei einem Unternehmen, das seine Lieferkette unterbrochen hatte, als dieses Schiff im Suezkanal diagonal feststeckte. Ja, das sind dann echte Krisen. Und da muss man natürlich noch ein bisschen mehr machen, aber vieles von dem, was scheinbare Krise ist, lässt sich ja durch Plananpassung auflösen. Mit agilem Vorgehen.
Das ist ganz interessant, weil der André Röhl und ich so ein Modell gebaut haben, wo wir sagen, wir nennen das dann Mikroresilienz. Genau, agiles Anpassen auf der Arbeitsebene führt eigentlich schon dazu, dass man relativ viel Luft aus dem Reifen nehmen kann, wenn da ein bisschen zu viel drin ist. Würde ich sozusagen von dem, was du gesagt hast, bestätigt sehen, diese These. Lassen wir uns mal auf das Experiment ein, dass wir so ein Suezkanal-Problem haben und vielleicht gar keine Software liefern wollen. Also ich meine, das ist jetzt sicherlich nicht dein Kerngeschäft, aber agiles Projektmanagement nach meinem Verständnis so besonders macht, ist, dass man eben nicht versucht, das große ganze Problem zu lösen. Also sagen wir mal, wir wollen jetzt ein ERP einführen und dann plant man erstmal 7 Jahre, bis man alle Stakeholder befragt hat. Und dann ist der Technologie-Stack, den man vor 7 Jahren hatte, schon wieder obsolet oder den präferierten Dienstleister gibt es schon gar nicht mehr, sondern dass man das eigentlich in kleine Häppchen packt und sozusagen dann immer kleiner wird und dann eben lieferfähige Ergebnisse schafft. Wenn du dich da so reinversetzt, du bist jetzt Logistikunternehmen und hast eben das Problem oder ein Handelsunternehmen und hast das Problem, dass deine Ware nicht ankommt. Inwiefern würden denn da aus deiner Sicht agile Methoden helfen und was könnte man tun, um die zu nutzen in so einer Krise?
Ist jetzt natürlich insofern wirklich spannendes Beispiel, weil der ausbleibende Werkstoff ja nicht ganz so einfach zu kompensieren ist wie der außer Kontrolle geratene Zeitplan. Aber auch da banale Dinge einfach mal in kurzen Abständen dann nachher gucken. Also A, führt denn diese Verstopfung einer Verkehrsader wirklich zu Materialknappheit? Ja, B, mal gucken, wenn es stattfindet, sind wir überall gleich davon betroffen? Ja, muss ich denn wirklich das ganz große Ruder rumschmeißen? Oder kann ich nicht das auf Teilbereiche beschränken? Und dann in diesen Teilbereichen gegebenenfalls durch das legendäre Inspect and Adapt mal gucken, wie komme ich weiter. Also ein schlichtes Beispiel auch an der Stelle. Der Werkstoff bleibt aus und kann ich hingehen und in kleineren Mengen erstmal verschiedene mögliche Ersatzwerkstoffe kaufen, mir einen Prototypen bauen mit 3D-Druck oder sonst was, auf Basis dessen gucken, funktioniert das überhaupt, hält der den Belastungen der, ich nehme mal an, Maschine oder was auch immer es ist, stand, um dann nachher sagen zu können, okay, jetzt habe ich den gefunden mit so ein paar Probeiterationen. Jetzt mache ich damit wieder die neue, ich überlege gerade, was ist der Batch auf Deutsch? Also die Fertigungsladung.
Los, sagt man, glaube ich.
Los, genau. Ja, um dann aber auch auf der anderen Stelle zu gucken, sobald wieder der Verkehrsstrom durch in dem Fall den Kanal fließt, kriege ich es wieder zurück umgestellt auf das andere. Und habe auf diese Art und Weise dann irgendwie es geschafft, jetzt mit der, in dem Fall, Lieferkrise umzugehen, ohne dass alles still bleibt und ich meine Kunden nicht beliefern kann. Also wäre jetzt mal so der Versuch, das sehr einfach mit anschaulichen Beispielen zu beantworten.
Okay, also der erste Teil wäre zu gucken, wo liegen eigentlich meine wirklichen Probleme und nicht alles als Problemfall zu sehen, sondern das Problem zu verkleinern. Und dann habe ich gerade gelernt, Inspect and Adapt, gibt es da Methoden, die man dann anwendet, um das zu tun, oder ist das einfach eine Art Denkmodell, was man damit drauflegt?
Sowohl als auch. Ja, also zum einen überhaupt mal regelmäßig zwischendurch anzuhalten, zu gucken, dass ich dann etwas habe, was ich überhaupt begutachten kann, also Inspect. Das erfordert ja schon insofern Umdenken, dass ich eben auch so planen muss, dass Sachen früh in einem Ausmaß fertig werden, dass ich überhaupt das beurteilen kann. Geht's da voran oder nicht? Ja, also wenn ich, keine Ahnung, für irgendein mechanisches Gerät, dass mal ganz lange nur die Bodenplatte baue und sonst gar nichts. Ja, und erst in späteren Abschnitten vorhabe, die Motoren oder die Gehäuse oder sonst was dazu zu bauen, kann ich natürlich sagen, das ist eine ganz tolle Bodenplatte, aber ob das Ding jetzt in Summe mir irgendwas bringt, weiß ich nicht. Und im Softwarebereich wäre es entsprechend. Ich habe nur das Backend, aber noch kein Frontend und keine Datenbank. Wäre ähnlich schwierig. Das heißt, überhaupt mal dahin zu gehen und zu sagen, ich mache Sachen früh fertig, eben mit einem funktionsfähigen, lauffähigen Prototypen. Das ist ja an sich schon mal ein anderer Ansatz, da dran zu gehen, als in ganz vielen Unternehmen. Und dann hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt betrachte ich das. Da kommen wir dann in Techniken oder Praktiken rein. Ist auch da die spannende Frage, wie betrachte ich das denn? Ja, ich kann dann, überspitzt gesagt, einen Management-Ausschuss bilden, ja, was in vielen Fällen auch gut ist, aber möglicherweise wesentliche Sichtweisen außer Acht lässt. Ich kann aber auch, und das ist ein ganz zentraler Element von agilem Vorgehen, sagen, ich baue mir ein cross-funktionales Team, wo eben an der Stelle, um mal ein Beispiel von der Lieferkette zu bleiben, Leute aus der Werkstofftechnik dabei sind, Leute aus der Qualitätssicherung dabei sind, Leute aus der Fertigung dabei sind und so weiter und so weiter, die zusammen sagen, okay, lass uns mal die Alternative überlegen, bedenken und überlegen, wie können wir das in einem möglichst kurzen Zeitraum überprüfbar umsetzen, um nachher schlauer zu sein. Da kommt man sehr viel schneller zu, wenn man das eben in solchen Einheiten macht, wenn man dann nicht nachher rausgehen muss und fragen muss, so, jetzt haben wir Folgendes beschlossen, ihr da drüben und ihr hier vorne und ihr da hinten, sagt uns mal, ob das auch aus eurer Sicht geht, sondern die hat man schon in dem Raum drin. Ja, und alleine dieses Wegfallen von nachgelagerten Abstimmungen und Machbarkeitsanfragen kann das ja schon um Wochen beschleunigen, wenn ich das mal auf einige Fälle übertrage, bei denen ich schon dabei war.
Jetzt gibt's, muss ich gerade dran denken, an die Vorbereitungen, wo irgendwie gesagt wird, Drucker hat wohl mal gesagt, alles, was an Managementmethoden derzeit diskutiert wird, gab es in den 1920er, 10er Jahren schon mal. Weil ich dachte gerade, naja, am Ende ist es ja im Grunde top-down versus irgendwie bottom-up, was du beschreibst. Also ich habe irgendwie vielleicht einen Entscheider drin sitzen, der es darf, aber ich hole mir halt die Fachexperten zusammen und lass die mal miteinander einen Plan entwickeln. Das scheint mir jetzt, ohne dem Konzept nahe zu treten zu wollen, jetzt erstmal gar kein großer Sprung zu sein. Und es ist natürlich so, dass es der Organisationslogik im Zweifelsfall widerstrebt, zu sagen, Produktentwicklung machen wir eigentlich nur von ganz oben. Und jetzt drehe ich es halt um und sage, ich brauche halt die technischen Fachexperten, um schneller zu sein. Das erschließt sich mir. Ja.
Und ja, klar. Und also natürlich ist ganz vieles von dem, was wir da machen, nicht neu und gab es unter anderem Namen früher schon mal, weil die Herausforderung früher ja auch schon mal da war. Ja, also lange bevor es den Begriff agil gab, ist ja ein bekanntes Beispiel, haben die Deutschen und die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg um die Wette neue Flugzeuge entwickelt. Und auch da konnte man jetzt nicht sagen, wir machen hier den 10-jährigen Entwicklungsvorlauf. Und da gibt's ja berühmte Einheiten wie in Amerika die sogenannten Skunkworks von Lockheed Martin, glaube ich. Vermutlich war es damals nur Lockheed, die es geschafft haben, in kürzester Zeit eben neue Flugzeuge auf den Markt zu bringen, wo man heute für ein vergleichbares Produkt, ich nehme an, 10, 20 Jahre brauchen würde. Ja, und die Mechanismen, die dahinter gesteckt sind, ja, also eben gerade möglichst kleine Teams, um möglichst wenig kommunizieren zu müssen, in denen dann aber möglichst jeder aus jeder Spezialisierung einmal vertreten ist und schnelle Genehmigung und weniger Bürokratie, gab es damals auch schon. Von daher sag ich immer, ganz neu ist es nicht, aber die Anwendungsfälle ändern sich natürlich, denn was wir heute immer wieder haben von irgendwelchen riesigen Softwareanwendungen bis zu unendlichen Lieferketten, bis zu gigantischen Fabriken, die auch alle digitalisiert sind. Das hat es damals natürlich noch nicht gegeben. Das heißt, man wendet, wenn du so willst, alte Lösungsmuster mit neuen Praktiken auf komplexere Probleme an, als es sie damals gab.
Ja, jetzt vielleicht bleiben wir nochmal bei diesem Inspekt. Du hast gesagt, man muss halt was schaffen, was man sich angucken kann. Ich habe jetzt bei deinem Beispiel mit der Bodenplatte gedacht, naja gut, man könnte ja auch sagen, während die Bodenplatte gegossen wird, gucken sich Ingenieure schon mal die Pläne an und machen vielleicht schon mal eine Werkstoffspezifikation der Schrauben, die dann nachher sein soll und so. Also vielleicht muss ja dieses, was man sich anguckt, dann auch gar nicht so groß haptisch sein, sondern es können ja auch kleinteilige Dinge sein, die dann nachher ineinander fließen. Weil jetzt bei so einem Lieferkettenproblem, das kriegt man ja nicht innerhalb von, weiß ich nicht, 3 Tagen gelöst, da jetzt einen Prototyp zu haben, aber man kann ja zumindest schon mal Pläne bauen und sich einen Prozess vielleicht auch angucken, den dann inspiziert. Wäre das so?
Ja, klar. Also der Punkt ist der, man kann natürlich nicht alles durch einen Plan vorher vorhersehen. Ja, also ob die Maschine wirklich läuft oder fährt oder fliegt, was auch immer sie tut, oder ob sie im laufenden Betrieb sich durch den Raum verteilt, sieht man natürlich immer erst, wenn es soweit ist. Aber auf der anderen Seite, es gibt viele Sachen, die man vorher überlegen kann und die man mittlerweile mit moderner Technik auch sehr viel einfacher vorhersehen kann als früher. Wie gesagt, nicht zu ergänzen, aber so ein banales Beispiel ist ja CAD, also Computer Aided Design, wo ich ja schon einen digitalen Prototypen von was auch immer bauen kann und da schon sehr viel vorwegnehmen kann, was mir ansonsten erst in der Realität auffallen würde. Und es gibt sogar Bereiche, in denen geht das gar nicht anders. Denn ich kann natürlich, keine Ahnung, was wäre ein schönes Beispiel für ein physisches Produkt, ein neuer Golfbuggy. Ja, da kann ich natürlich hingehen und mit überschaubarem Aufwand mir so einen Prototypen zusammenlöten, schweißen, 3D drucken und durch die Gegend fahren und gucken, wie kommt der mit dem üblichen Golfplatzuntergrund klar, vom Sandbunker bis zum glatten Rasen. Es gibt aber auch Sachen, da ist das schwieriger. Also wo ich zum Beispiel einen Einsatzbereich von CAD mal irgendwo gelesen habe, ist beim Hochhausbau. Ja, also es ist schlecht, wenn das Hochhaus halb fertig ist und man dann merkt, oh, der Wind, der weht so ungünstig dagegen, dass es umzufallen droht. Da habe ich halt nur diese eine einzige Möglichkeit, möglichst viel durch Simulation, Berechnung und so weiter im Voraus rauskriegen zu können, wenn ich nachher nicht in das Risiko reinlaufen will, irgendwas wieder komplett abreißen zu müssen. Und wie immer, ja, ich sehe gerade, ich ufere etwas aus, ist die Antwort, es kommt drauf an, muss ich in jeder Unterhaltung mindestens einmal gesagt haben. Was ich durch Planung, durch digitale Prototypen und so weiter vorwegnehmen kann, ist gut. Er sollte immer nur bewusst sein, ich kann nicht alles vorwegnehmen. Das heißt, zwischen diesen virtuellen Vorschritten und dem Beginn von der Produktion, Fertigung oder sonst was, tue ich immer gut damit, außerdem noch so eine physische Prototypenphase zu haben, da wo es geht. Und wenn ich das alles zusammennehme, komme ich dem Ganzen, auch das ist ja wieder agil, schrittweise näher und habe aber nach jedem Schritt etwas, was ich überprüfen und auf Basis dessen ich mein Verhalten anpassen kann.
Na gut, ich habe halt relativ schnell Feedback-Loops, ne, und wahrscheinlich tickt die mir auch so ein bisschen Pareto zugrunde. Also 80% des Ergebnisses, 20% des Aufwandes. Ich muss dann halt, wenn ich nur 20% Aufwand reinstecke, damit leben, dass ich, dass da eine Lücke von 20% bleibt, die ich irgendwie dann über Prozesse abfangen muss.
Ja, genau. Und auch da ist wieder so die Abwägung. Was ist mir lieber, möglichst große Sicherheit oder möglichst schnelle Erkenntnisse? Und da gibt's jetzt auch nicht die klare Antwort drauf. Hängt auch sicher ganz vom Produkt ab und davon, wie gefährlich es dann nachher ist, wenn man es benutzt, ohne dass es völlig ausentwickelt ist. Und natürlich auch, wie viel Geld bin ich bereit, im Zweifel draufgehen zu lassen, wenn etwas, was ich nicht zu 1000% ausgeplant und getestet habe, nachher im Live-Betrieb schief geht. Ja, also auch da, wenn wir uns von Elon Musk seine Weltraumfirma angucken, die sagen halt, boah, wenn man eine Rakete beim Abheben explodiert, ist halt so, haben wir daraus gelernt. Ja, andere Unternehmen, die vielleicht nicht diesen Finanzrahmen haben oder wo irgendein staatlicher Aufpasser drauf guckt und sagt, so häufig möchte ich nicht, dass er in die Luft fliegt, die würden vermutlich sehr viel genauer planen und testen, weniger Verluste durch in dem Fall explodierende Raketen haben, aber dafür umgekehrt auch viel länger brauchen, bis überhaupt mal eine ganz oben ankommt. Ja, auch da kann man sich überlegen, was ist mir lieber? Ja, schnelles Lernen, schnelles Reagieren für einen Preis. Ja, oder langsames Lernen, aber dafür weniger Verluste. Und was an der Stelle natürlich noch ganz wichtig ist, das ist jetzt ein Extrembeispiel dahingehend, dass wenn mal was kaputt geht, dass da auch wirklich viel kostet. Ja, umgekehrt, wenn wir eher bei digitalen Anwendungen sind, man sagen kann, ja, wenn da mal eine Fehlfunktion ist, ist jetzt schade, aber da geht nicht 1 Million verloren, dann kann man natürlich sehr viel einfacher sagen, okay, da gehe ich mal mutig mit irgendwas in den Testbetrieb rein, weil im schlimmsten Fall setze ich halt ein paar Teile der Software neu auf und die, die da sind, die sind nicht irgendwo im Arbeit verbrannt.
Ja, ich hätte jetzt, einer meiner Gedanken war, ich weiß gar nicht, ob man, wenn man dieses Risiko nicht in Kauf nimmt, dann überhaupt Raketen kriegt, die recycelbar sind, weil ich meine, entweder war der besonders smart oder das liegt schon auch an der Management-Logik, um Innovation zu schaffen. Jetzt ist ja bei der Krise die Herausforderung, also ich habe unzählige Probleme. Ein zweiter Teil meiner Definition ist, die Existenz meines Unternehmens ist oder der Organisation ist insofern gefährdet, dass die strategische Zielerreichung nicht mehr möglich ist. Also ich habe zum Beispiel keinen Profit mehr oder ich kann, weiß nicht, meine Mission nicht mehr erreichen. Das oder meinen gesetzlichen Auftrag, den nachzukommen. Das heißt, dieses es kommt drauf an, ist ja in dem Fall vielleicht sogar ein bisschen alternativlos. Also mir bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, als das Problem zu lösen, wenn ich nicht sehenden Auges sagen will, gut, ich gehe jetzt gleich zum Amtsgericht und melde die Insolvenz an. Und das ist ja vielleicht auch dann so ein bisschen der Unterschied zu klassischem agilen Projektmanagement, weil da habe ich ja die Wahl. Also kann ich sagen, okay, dieses Produkt, da möchte ich risikoaffin sein, bei diesem möchte ich risikoavers sein. Im Grunde die Realität einer Krise zwingt mich ja im Zweifelsfall auch, gewisse Risiken einzugehen. Und genau, die Frage, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, du hast vorhin gesagt, naja, in den klassischen Projekten kommt irgendwann nach einem Jahr immer die Krise und dann gibt's das Management-Meeting, wo alle durcheinander reden. Da wäre jetzt... Ich meine, habt ihr auch Scrum Master. Was wäre denn sozusagen in einem agilen Projekt, wie würde man denn verhindern, dass da einfach wild jeder alles sagt, solange bis es von jedem gesagt ist?
Ja, also zum einen, also ganz so schlimm ist es ja tatsächlich nicht. Aber wenn diese Krise da mal irgendwann kommt, bestehen diese Meetings ja häufig, wie vorhin gesagt, aus dem manchmal erfolgreichen, aber sehr häufig eben nicht erfolgreichen Versuch, wie passe ich die Realität an den Plan an? Mit allem, was da drin steckt, von ich rufe Überstunden aus, ich verstärke die Mannschaft, ich versuche, wie man so schön sagt, Ecken abzuschneiden, also kleinere Umfänge rauszubringen, mit dem Risiko, dass danach die Kundenbedürfnisse nicht erfüllt werden und so weiter. Und das Ganze aber, und ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, zu spät oder zumindest sehr spät. Denn eigentlich ist das ja auch nichts anderes als das, was man im agilen Vorgehen ebenfalls machen würde. Auch da würde man ja gucken, okay, welche Optionen habe ich denn zu reagieren? Und die ich gerade genannt habe, vielleicht weniger Umfang, vielleicht mehr Personal, vielleicht was auch immer, die stehen da ebenfalls zur Verfügung. Aber dadurch, dass ich es möglichst früh und in möglichst kleinen Umfängen mache, bin ich zum einen in der Lage, solche Entwicklungen sehr viel eher zu sehen. Und ich kann auch sehr viel eher im Kleinen darauf reagieren und muss nicht notwendigerweise ganz viele andere Sachen mit in Betracht ziehen. Und da kommen wir dann wieder zu den Sachen wie Systemdesign und Ähnlichem. Wenn ich natürlich in Vorausschau darauf, dass ich so arbeiten möchte, meine Organisation und mein Produkt so aufgebaut habe, dass einzelne Teile davon unabhängig voneinander oder möglichst unabhängig voneinander reaktionsfähig und veränderbar sind, ohne dass alle anderen in Mitleidenschaft gezogen werden, dann kann ich das natürlich sehr viel einfacher. Ja, und da kommt dann, wenn man so will, die strategische Komponente von Agilität rein. Denn Agilität wird ja häufig so missverstanden. Ich kann, wenn eben die Krise da ist, schnell reagieren. Ja, aber strategisch bedeutet es ja, ich baue meine Organisation und mein Produkt so auf, dass wenn die Krise da ist, lokale Reaktionen möglich sind und andere Teile unbehelligt davon, wenn sie nicht betroffen sind, normal weiterarbeiten können. Und das ist ja dann ein weiterer wirklicher Fortschritt, weil sehr viel fokussiertere und sehr viel klarere Lösungsfindung dann möglich ist.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, für mich ein ganz wichtiger Erkenntnis, weil so in der deutschen Krisenmanagementliteratur sagt man immer, die Aufbauorganisation muss dann geändert werden. Das wäre ja sozusagen auch nur ein Teil dessen, was du gesagt hast. Also wenn eine Krise ist, dann ändert man die Aufbauorganisation. Das kann man ja, falls du auch vorbereitet zu sagen, wir haben dann irgendwie agile Krisenteams, die das lösen. Aber es bedingt natürlich auch, und es erschließt sich mir, dass man eigentlich auch darauf vorbereitet ist, dass man seine Supply Chain, sein Produkt, seine Ablauforganisation auch überhaupt auf Agilität umstellen kann, weil ansonsten hilft mir ja die agile Organisation nichts. Und das ist ja, vielleicht kannst du da mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich stelle mir jetzt vor, ihr werdet gerufen, wenn so ein Projekt wenn da Sand im Getriebe ist, nichts geht mehr voran, dann sagt man, jetzt brauchen wir jemanden, der agil macht. Wie viel mehr Aufwand ist es denn dann, überhaupt zu einem Zustand zu kommen, wo man dann agil handeln kann?
Ganz unterschiedlich. Also ich meine, auf der einen Seite zum Glück ist nicht alles, wo wir gerufen werden, so, dass man sagt, wir sind hier in der größtmöglichen Krise. Aber kommt natürlich auch vor. Also wir haben beispielsweise Fälle gehabt, wo ein Kunde gesagt hat, Leute, wir brauchen jetzt gerade wirklich mal Hilfe, weil wir werden von der Konkurrenz abgehängt. Ja, war ein mittelständischer Softwarehersteller, die gemerkt haben, die Konkurrenz, die wir haben, gab es, ich weiß nicht wie viele vergleichbare Unternehmen, die sind schneller auf dem Markt mit neuen Funktionen, Ideen, Features, was auch immer. Mit denen passen die sich schneller auf die Wünsche der Kunden an und darum wird das Ganze von den Kunden auch besser angenommen. Und an der Stelle haben wir da einfach geguckt, okay, woran liegt es denn, dass im Augenblick diese im Vergleich größere Langsamkeit hier da ist? Und die Gründe waren relativ schlicht. Also man hat zu sehr Spezialistenteams gebaut, was ja auch einen guten Grund hat. Ich nehme die Leute, die etwas können, und packe sie in Gruppen, die genau das machen, zusammen, damit sie das besonders gut machen. Aber habe im Umkehrschluss eben dann 4, 5, 6 oder wie viele auch immer Spezialistenteams, deren Spezialistentätigkeiten nur in Summe etwas ergeben, was hinten raus verkaufbar ist. Und das miteinander zusammenzubringen, zu integrieren, die Funktionsfähigkeit zu testen und so weiter, hat denen halt unglaublich viel Zeit weggenommen. Und die Lösung, die damals relativ schnell ging, war zu sagen, okay, wir gehen weg von diesen Spezialisierungen hin zu crossfunktionalen Teams, die, wie vorhin gesagt, für sich genommen in der Lage sind, schnell Mehrwert zu geben. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Es gibt andere Bereiche, die sehr viel aufwendiger sind. Ja, denn wenn ich meine Produktstruktur so habe, dass nur extrem schwierig Änderungen vorzunehmen sind, weil alles irgendwie zusammenhängt. Ja, das kann ja sowohl in Hardware- als auch in Softwareprodukten sein. Also immer ein schlichtes Beispiel, ich habe irgendein Gerät und im Grunde genommen das gesamte Ding besteht aus einem einzigen riesigen Metallteil. Und wenn ich etwas ändern will, hat das Folgen für die Integrität des gesamten Gerüsts, der anderen Teile und so weiter. Oder die Analogie in der Software wäre die sogenannte monolithische Architektur. Das heißt, ich habe einen einzigen riesigen Haufen Funktionalität, der mehr oder weniger alles bewirkt. Wenn ich das schneller reaktionsfähig machen will, muss ich diese großen Klötze Hardware oder Software verteilen. Ja, das heißt, in welcher Form auch immer modular, auseinandernehmbar, zusammensteckbar machen, sodass das einzelne Modul ausgetauscht werden kann, ohne dass der Rest sich ändern muss. Dann kann mir das helfen, aber das kann eine Riesenumstellung sein. Ja, das heißt, in der Software würde man dann, wie man so schön sagt, ein großes Refactoring machen, also einen Umbau des Gesamtsystems, der ewig dauern kann. Und in der Hardware wäre es möglicherweise, dass ich eine ganze Fertigung anders aufbauen muss. Das sind natürlich Sachen, die gehen nicht von jetzt auf gleich. Das heißt, da muss man hoffen, dass man die Krise eine etwas längere Zeit übersteht, bis man es geschafft hat, das anzupassen.
Ja, oder man muss halt in seiner Risikoperspektive dann wissen, dass man hier besonders anfällig für Krisen ist, weil ich auch wieder auf das Supply Chain Thema zurück, ne? Ich habe dann da, weiß ich nicht, den einen Lieferanten, der immer über den Seeweg kommt und der ist eben auch noch, macht halt 80% meines Umsatzes, dann muss ich halt entweder mit dem Risiko leben und dann wirklich zum Amtsgericht gehen und sagen, gut, jetzt ist es halt so, weil das werde ich ja im Zweifelsfall in der Kurzfrist gar nicht mehr gelöst bekommen, oder ich muss eben dann strategisch sagen, ich will das jetzt umbauen, und da muss ich die Organisation und auch mein Dienstleistungs- oder Produktportfolio eben resilient machen. Das find ich einen ganz neuen Gedanken, der war mir vorher nicht so klar, aber gleich denke ich auch gerade so drüber nach, so Cyberangriffe sind ja auch so ein Thema, was uns viel bewegt. Wenn ich natürlich eine sehr integrierte IT habe mit einem ERP, was so als Riesentanker in der Mitte steht und ich will eine Not-IT aufbauen, dann kann ich zwei Laptops hinstellen, aber ich werde halt viele meiner Prozesse nicht wieder aufgebaut bekommen, weil das eben alles an einer Software hing und solange die nicht da ist, wird nichts gehen.
Naja, klar. Also wenn man so will, vor dem Krisenmanagement kommt schon das Risikomanagement, was ich ja auch so aufbauen kann, dass es wahlweise auf Agilität aufbaut oder Agilität ermöglicht. Und um jetzt ein Beispiel von irgendeinem Hackerangriff zu nehmen, wenn ich so ein Monstersystem habe, das so das Universalbetriebssystem für alles in meiner Firma ist, das hätte ich klar, wenn da einer reinkommt, dann liegt alles flach. Wenn ich es unterteilt habe in was auch immer, CRM, CMS und was da ansonsten noch für Teilsysteme sein mögen, dann kann ich gegebenenfalls zumindest die Schnittstellen dicht machen. Hab dann eins von diesen Systemen verloren, schlimm genug, aber die anderen sind noch handlungsfähig und benutzbar. Das wäre ja wieder, ich habe vorher diese Modularisierung gemacht, die es mir ermöglicht, in Teilen weiterzumachen, Inspect and Adapt zu machen oder einfach einen Stecker zu ziehen und andere Teile weiterlaufen zu lassen mit überschaubaren Beeinträchtigungen.
Ja, naja, und das ist auch eigentlich eine klassische Risikomethodik, nämlich Risikostreuung. Ja, also auch da wieder sozusagen zurück. Methoden, die es schon gibt, zusammengeführt zu einem neuen Stack. Was ich gerne nochmal besprechen würde, ist die Rolle eines Scrum Masters, weil der ja schon auch eine besondere Art des Jobprofils oder des Rollenprofils ist im Vergleich zu so einem klassischen Projektleiter, den man in einer normalen Projektorganisation hätte. Ich weiß auch gar nicht, ob das eigentlich der Projektleiter wäre. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würde man gar nicht sagen, dass das der Projektleiter ist in einer normalen Struktur. Aber vielleicht kannst du noch mal ausführen. Scrum Master, es gibt ja auch in anderen, also Scrum ist ja nur ein Framework. Es gibt ja solche Moderatorenrollen in ganz vielen Frameworks.
Ich wollte es gerade sagen. Also da gibt es verschiedene Namen. Also Scrum ist ja das bekannteste agile Framework. Aber es gibt natürlich andere, also ebenfalls häufig nennt man solche Leute den Agile Coach, weil es dann einfach methodenneutral ist und es alles Mögliche bedeuten kann. Und in einzelnen Methoden gibt es dann noch zum Teil skurrile eigene Namen, ja, wie den Service Delivery oder Service Request Manager oder einer meiner Favoriten, den Release Train Engineer. Was ist aber die Rolle? Ja? Und ich glaube, was du gesagt hast, den Vergleich zum klassischen Projektmanager zu ziehen, der ist nicht schlecht. Weil ein klassischer Projektleiter oder Manager, wie ich ihn häufig sehe, hat mehrere Rollen oder mehrere Hüte auf, wie auch immer wir das nennen wollen. Ja, das heißt, ganz häufig sind das Leute, die zum einen dafür zuständig sind, dass das Produkt als solches stimmt und geliefert wird, also möglichst viele der Features, die irgendjemand möchte, in möglichst schneller Zeit, die gleichzeitig die Zuständigkeit haben für Prozesse, also was auch immer das dann ist. Das kann die Meetingstruktur sein, bis wir halten irgendwelche gesetzlichen Dokumentationspflichten ein und als letztes auch noch zuständig ist für die technische Exzellenz, die ja sowohl in der Hardware als auch in der Software ganz viele Detailimplikationen hat.
Und vielleicht noch Budget, ne? Also.
Ja, genau. Das außerdem noch so nebenbei und noch ein paar andere Sachen. Und der Punkt ist der, die meisten Leute rennen dadurch in massiven, wie man in der Soziologie sagen würde, Intrarollenkonflikt rein. Also in meiner Rolle als Projektleiter habe ich verschiedene Interessen, die sich mehr oder weniger gegenüberstehen und in Teilen vielleicht sogar ausschließen. Und ganz viele geraten dann in die Situation, dass sie mehr oder weniger in eine dieser Richtungen gehen und die anderen vernachlässigen, aus guten oder schlechten Gründen. Und die Idee, wenn man so will, dieser agilen Frameworks ist es häufig, da eine Art Gewaltenteilung einzufügen, wenn man das Wort benutzen möchte. Also der Product Manager, Product Owner oder wie auch immer er heißt, ist derjenige, der sagt, okay, ich versuche eben durch das in Erfahrung bringen von Anforderungen und Marktchancen, durch die Überführung in Anforderungen und durch das Steuern des Teams dementsprechend versuche ich möglichst viele wertvolle Features möglichst schneller Zeit rauszukriegen, ist das eine. Der Methodenmensch, Scrum Master, Agile Coach oder sonst immer sagt, okay, ich habe als Kerninteresse, dass es eben nicht nur methodisch sauber läuft, sondern dass diese methodische Umsetzung auch Sinn ergibt, im Sinn von Effektivität, Effizienz, Transparenz und so weiter. Und ich habe unten in den Entwicklungsteams, in Anführungsstrichen unten, dann die Leute, die sich eher um technische Exzellenz und um Qualität kümmern, sei es durch die Entwicklung selber, sei es durch die Qualitätssicherung und so weiter, dann habe ich drei verschiedene, oder je nach Definition noch mehr, Gruppen, die untereinander immer gucken können, wie einigen wir uns auf etwas, was die Balance am besten darstellt. Ja, und das, was bei einer einzelnen Person passieren kann, ich kippe irgendwann in eine Richtung über, wird durch dieses gegenseitige Ausbalancieren der verschiedenen Rollen weitgehend, ich will nicht sagen verhindert, aber es wird ausgeglichener. Und das ist mit Sicherheit ganz wichtig. Und es ermöglicht außerdem natürlich eine andere Art des Umgangs. Ja, also der agile Methodiker ist in den seltensten Fällen ein fachlich oder disziplinarisch Vorgesetzter, was einen in eine ganz andere Rolle versetzt, um mal bei Konflikten zu vermitteln, bei Effizienzproblemen auf was auch immer, Inkonsistenzen oder sonst was hinzuweisen. Wenn man sagt, okay, ich mache eben das mache ich gut. Für die anderen Sachen gibt's die anderen Rollen und in Summe ergänzen wir uns. Als etwas längere Antwort, was denn ein Scrum Master oder Agile Coach in so einer Konstellation liefern kann, neben ganz vielen anderen Sachen natürlich auch noch.
Okay, aber das heißt sozusagen, eigentlich macht man so eine Art Checks and Balances, weil man dann bewusst widerstrebende Rollen hat innerhalb eines Teams, die in einem methodisch basierten Prozess versuchen, diese Widersprüche aufzulösen und auszuhandeln und zu sagen, okay, jetzt ist Geschwindigkeit wichtiger, dann müssen wir an der Qualität sparen, weil das ist ja, ich habe ja auch mal so ein Projekt gemacht früher, das war immer herausfordernd, das Dreieck irgendwie einzuhalten, genau das, was du sagst. Also entweder kommt dann der CFO und dann spart man halt Geld oder was weiß ich. Also am Ende schafft man halt nie, allen Zielen gerecht zu werden. Oder löst man das auf und man sagt, einer ist ganz platt, einer ist für die Fachlichkeit verantwortlich, also einer ist für die, und der andere hat sozusagen die Delivery-Verantwortung. Okay. Jetzt ist es ja so, dass ihr das extern macht, auch als interimistische, ihr kommt rein als Scrum Master. Das ist ja vielleicht auch nochmal eine ganz spannende Idee, weil ich meine, das gibt es zwar bei Projektleitern schon, dass man die extern reinholt, aber der Onboarding-Aufwand von so einem externen Projektleiter ist ja riesig. Also der muss ja, wenn man sich in einem Konzern einen externen Projektleiter holt, der muss ja erstmal alle Leute verstehen, dann muss er den Beschaffungsprozess verstehen, dann muss er den Einkauf kennenlernen, dann muss er den Verkauf kennenlernen, dann muss er die IT kennenlernen, dann muss er die einzelnen Unternehmenskulturprobleme kennenlernen, die der hat, um überhaupt arbeitsfähig zu sein. Was ist da besser oder was ist sozusagen der Vorteil an so einem Scrum Master, sicherlich ist das jetzt biased, weil du Agile-Methoden anbietest, aber was unterscheidet den vielleicht von so einem externen Projektleiter?
Also, wie gesagt, zum einen, dass man im Vergleich nur einen Teil der Aufgaben wahrnimmt. Und alleine das sorgt ja schon dafür, dass der genannte Onboarding-Aufwand geringer wird. Ja, weil man in den meisten Fällen, wenn man da als agiler Methodiker, Agile Coach oder Scrum Master reinkommt, jetzt zum Beispiel nicht direkt sagen muss, ich lerne wirklich auch den kompletten Budgetierungsprozess, selbst wenn es Sinn macht, den zu kennen, weil da ja Probleme drinstecken können. Aber dafür gibt es eben andere Rollen bei mir, wie den Produktmanager oder Product Owner. Und aufgrund dessen bin ich schon schneller drin. Ich glaube, ein zentraler Punkt kann sein, wenn man eins der bestehenden agilen Frameworks nimmt, dass das sehr viel an Einstiegshürden erleichtert, weil es eben bestimmte Sachen vergleichbar und wiederholbar macht. Ja, also in der agilen Community gibt es auch viele Stimmen, die sagen, man sollte Vorgehen überhaupt nicht standardisieren, weil dann wäre es ja nicht mehr Inspect and Adapt. Ja, und bis zum gewissen Grad stimmt das ja auch. Auf der anderen Seite kann ich sagen, wenn ich so ein Framework habe, wie jetzt Scrum oder Kanban oder Safe oder was es noch alles gibt, er sagt, ich gebe einen bestimmten Rahmen vor, darum der Name Framework, innerhalb dessen aber noch ein Gestaltungsraum offen bleibt, also das, was im Rahmen drin ist, dann bin ich sehr viel schneller in der Lage zu sagen, okay, ich weiß, welche Abläufe es gibt, welche Meeting es gibt, wer in welchem Prozess, in welchem Meeting welche Rolle hat, weil das eben weltweit gleich ist, wenn ich, um das naheliegende Beispiel zu nehmen, nach Scrum arbeite. Dann ist der Einstieg viel geringer. Also die Einstiegshürde ist geringer und der Einstieg ist schneller. Und darüber hinaus kann man natürlich in so einer Situation auch in einer ganz anderen Art und Weise mit Interessenvertretern im Unternehmen kommunizieren und sagen, Leute, ich bin jetzt für dieses Themengebiet da. Für das bin ich euer Ansprechpartner. In dem kann ich euch erklären, wie es funktioniert. In anderen Bereichen kann ich sicher bis zum gewissen Grad mitreden. Völlig isoliert ist das ja nicht. Aber ich bin vor allem dafür da. Und wenn wir jetzt über die Agilität reden, unter anderem auch dafür da, alles, was irgendwie mit, wie werde ich schneller reaktionsfähig, wie werde ich effektiver und ähnliches zu tun hat, aber nicht für, keine Ahnung, wie ist die große Diskussion oben, welche Formulare in SAP muss ich wann ausfüllen, um im Budgetierungsprozess meine Zustimmung zu bekommen. Das überlässt man einem vertrauensvollen anderen.
Ja, und ich meine, ich habe gerade so gedacht, es ist ja nicht nur das Onboarding ist einfacher, sondern auch das Wiederlösen von dem Agile Coach, weil ich einigermaßen generische Kompetenz mitbringe, nämlich diese Methode zu können, wenn ich mich weitergemittet habe. Und ich muss den eben nicht so tief reinlassen und dann ändert er den Budgetprozess für dieses eine Projekt und dann irgendwie habe ich das nächste Mal Probleme, weil das irgendwie anders ist, sondern ich kann schneller onboarden, aber ich kann natürlich auch schneller offboarden. Das ist sicherlich auch eine Stärke.
Und an der Stelle hängst du auch wirklich davon ab, auf welcher Ebene ich einsteige. Ja, also wenn ich wirklich auf der Ebene eines einzelnen Umsetzungsteams bin, das sind ja häufig Einheiten von bis zu 10 Leuten, von denen dann gerade in größeren Unternehmen auch mal 10, 20 oder 50 zusammenarbeiten, um irgendetwas Großes zu erstellen, dann werde ich mit Sicherheit auf der Ebene nicht hingehen und, um beim Beispiel zu bleiben, Budgetierungsprozesse ändern. Wenn ich auf der anderen Seite beauftragt bin zu sagen, okay, dieses gesamte Unternehmen möchte als Ganzes flexibler und reaktionsfähiger werden, dann ist das etwas, wo ich sogar dran muss. Ja, denn wenn ich sage, alle Teams dürfen selbst organisiert entscheiden, welche Aufgabe sie in welcher Reihenfolge angehen, solange sie nur an dem arbeiten, wofür an dem Monat gerade Budget vorgesehen ist, dann ist das ja im Grunde genommen etwas, das nicht funktionieren kann, weil das Budget das ja alles erzwingt. Ja, das heißt, das kann ich hier auf der oberen Ebene lösen, wo man, um mal ein paar Buzzwords zu nennen, von Business Agility sprechen würde. Wenn ich auf der anderen Seite auf Teamebene unterwegs bin, werde ich nicht in der Lage sein, dieses große Rad zu drehen. Ja, aber in der alltäglichen Arbeit, also wie bekomme ich, um was ganz Schlichtes zu nennen, ein effektiveres tägliches Abstimmungsmeeting hin? Das kann ich ja nur da unten lösen. Und ist auch ganz klar, wenn ich das nicht flächendeckend in einer Organisation hinbekomme, dann hilft mir auch der total flexible Budgetierungsprozess nicht, wenn alle Leute pro Tag 2 Stunden brauchen, bis sie sich gegenseitig haben ausreden lassen. Das heißt, da bin ich in der Ebene stark. Und es gibt da unterschiedliche Ideen, was gut ist. Man sagt auf der einen Seite, idealerweise hat man einen, der auf allen Ebenen unterwegs ist und überall stark ist. Ja, weil der kann dann wieder alles zusammenbringen, in Kontext setzen und so weiter. ist dann aber ähnlich wie beim vorhin genannten Projektleiterbeispiel für einen wieder viel. Ja, auf der anderen Seite gibt es dann die Idee zu sagen, lass uns das doch aufteilen. So eine häufige Konstellation ist der Scrum Master auf Teamebene, der Agile Coach auf was auch immer Gesamtprojektebene und vielleicht oben der Management Consultant auf Top-Ebene. Ist aufgeteilt, ist stärker jeden nach bestimmten Themen und Stärken eingesetzt, aber im schlimmsten Fall auch da wieder mit mehr Abstimmung und Reibereien untereinander verbunden. Muss man im Einzelfall immer gucken, was da mehr Sinn macht. Und von ganz vielen Sachen abhängig, ja. Unternehmensgröße, Unternehmenskultur, Art des Produkts und so weiter und so weiter.
Naja, und was ich jetzt verstanden habe, ist es ja vielleicht auch gar nicht unbedingt notwendig, immer die Gesamtorganisation anzupassen. Wenn ich jetzt in einem Bereich, zum Beispiel in der Produktentwicklung, sagen würde, ich will da agile Methoden anwenden, heißt das ja gar nicht, dass ich den ganzen Laden auf den Kopf drehen muss. Aber manchmal hat die Organisationsstruktur auch gute historische Gründe. Also manchmal ist es auch, weil ein neuer Vorstand gekommen ist und der das schon immer so gemacht hat. Aber in einigen Fällen ist es eben so, dass sich die Organisation ja irgendwie so entwickelt hat und dann ist es ja vielleicht auch gut und valide, sie so zu behalten, wie sie ist. Aber ich kann trotzdem agiles Projektmanagement auf einer operativen Ebene machen.
Ja, klar. Also natürlich sollte man sich am Anfang aber fragen, wo macht es Sinn und wo macht es nicht Sinn? Und sagen wir es mal, in einem Nicht-Krisenfall, ja, da gibt es ganz viele Bereiche, die man ausklammern kann. Also etwas wie ein einfaches Beispiel, ein Callcenter. Ja, da werde ich vermutlich nicht den Leuten sagen, macht doch jetzt jeden Tag untereinander ein Daily und alle zwei Wochen eine Retrospektive und plant alle Abläufe komplett neu. Sondern das ist gerade im First- oder Second-Level-Support relativ klar. Also, guten Tag, mein Name ist wer auch immer, von Firma was auch immer. Wie kann ich Ihnen helfen? Hab dann so meine 20 Standardantworten. Und wenn keine von denen reicht, dann sage ich, und ich leite Sie in den Second-Level-Support weiter. Das ist so standardisiert, da kann ich einfach laufen lassen. Und da, wo ich wirklich dieses Inspect and Adapt machen muss, ist bei Produktneuentwicklung. Ja, Hardware oder Software geht ja beides. Wo ich sagen muss, ich weiß noch gar nicht, wie sich das da verhalten wird, wenn ich es zum ersten Mal gebaut haben werde. Im besten Fall ja irgendwas Innovatives, was es in der Weltgeschichte noch nie gegeben hat. Da muss ich natürlich überprüfen. Und in den Fällen, in denen ich in diesen Bereichen, wo ich eigentlich nicht agil sein muss, dann krisenbedingt doch agil werden muss. Ja, das sind dann die spannenden Punkte. Schaffe ich das? Ich glaube, das ist das offensichtlichste Beispiel. Haben wir alle vor nicht allzu langer Zeit mit den Corona-Lockdowns erlebt. Weil da ist eben auch auf einmal das Callcenter, wo vorher alle in einem Raum saßen, in der Situation gewesen, wir müssen uns von jetzt auf gleich komplett nach Hause verlagern. Das sind dann Sachen, wo ich aber sage, da ist die Reaktion, die man machen muss, eine Zeit lang da. Also da muss ich natürlich eine Zeit lang Inspect and Adapt machen, bis ich weiß, wie funktionieren für diese Leute Heimarbeitsplätze, wie sind die sicher ausgestattet. Wie bekomme ich, dass das Routing der Anrufe auch auf Geräte hin, die vielleicht hinter einer schwachen Leitung sitzen, was auch immer das ist. Aber die sind dann ja damals alle nach, ich würde sagen, spätestens einem halben Jahr wieder in einen stabilen Rhythmus gekommen. Das heißt vermutlich auch eine ganz wichtige Unterscheidung. Ist das wirklich eine Krise, die ganz heftig auf einmal kommt? Aber sobald ich sie bewältigt habe, auch wieder einen geregelten Rhythmus oder Modus zulässt? Oder ist das etwas, was ich ja in der Anwendungsentwicklung, wo ich was ganz Neues mache, also eine Folge von vielen kleinen Krisen bezeichnen kann? Ja, also alle zwei Monate merke ich, okay, mein Plan funktioniert nicht ganz, mein Produkt wird nicht ganz so angenommen, wie ich dachte. Irgendwas in der Richtung. Dann bin ich natürlich in einem sehr viel dauerhafteren Reaktionsmodus, den man eben auf diese Art und Weise gut strukturieren kann.
Ja, und selbst bei dem Beispiel mit dem Callcenter, was du gerade genannt hast, hat sich ja die Arbeit des Callcenter-Operators, die ist ja jetzt deshalb nicht agiler geworden, sondern der hat dann halt von woanders standardisierte Prozesse gelebt. Was agil geworden ist, ist der Umzug sozusagen, in eine neue Arbeitsstruktur. Ja. Ja, spannend. So, jetzt vielleicht noch zum Schluss, um nochmal zu Kühl zurückzugehen. Der sagt ja, man sollte seine Firma nicht nach einem Framework nennen. Jetzt hast du das ja gemacht. Wie ist denn deine Perspektive darauf? Also ich hatte das Gefühl, dass agil schon so vor ein paar Jahren relativer Hype-Begriff war. Das nimmt jetzt irgendwie wieder ab. Das ist vielleicht auch nur meine Wahrnehmung, aber ich denke, so, es nimmt so ein bisschen wieder ab. Aber was davon wird denn bleiben? Wie stark hat sich das überhaupt schon etabliert in großen Unternehmen? Ist das was auf operativer Ebene ewig bleibt oder ist das jetzt was dann stirbt?
Vielleicht eine kleine Vorbemerkung. Ich würde aus meiner Sicht sagen, agil ist nicht das Framework, sondern die Frameworks wären eben Scrum oder Kanban oder Safe. sondern agil ist dieser übergreifende Denkansatz, der einfach sagt, es macht eben Sinn, in schnellen Abständen liefern und reaktionsfähig zu sein, wenn ich in einem Markt oder einer Umgebung bin, die sich regelmäßig ändert. Und wenn ich es aus der Brille heraus betrachte, dann gibt es diese Bereiche einfach. Ja, und ich werde in diesen Bereichen immer einen Modus finden müssen, diese schnelle Reaktions- und Lieferfähigkeit zu haben, weil ich ansonsten einfach abgehängt werde, mir die Kunden weglaufen und ich meine Unternehmen zumachen kann. Ob das dann immer agil heißen wird, eine spannende Frage. Wie du ja vorhin selber gesagt hast, das gab es ja auch schon, bevor man den Begriff agil um das Jahr 2000 rum erfunden hat. Und es ist tatsächlich so, dass mit diesem Begriff in der Vergangenheit durchaus eine Menge Quatsch gemacht worden ist. Deshalb viele Leute sagen, ja, ich kann es nicht mehr hören. Und an der Stelle würde ich das aber differenzieren. Also die Idee, agil zu arbeiten, glaube ich, die kann gar nicht sterben, weil die würde dazu führen, dass viele Unternehmen einfach auf Dauer pleite gehen. Der Begriff, da kämpfen wir gerade drum. Ja, denn ich erlebe das auch tatsächlich immer wieder, dass Leute sagen, oh, bitte nenn es nicht so. Ich persönlich glaube aber nicht, dass er jetzt so verbrannt ist, dass ich meine Firma umbenennen muss. Ja, denn so sehr ich auf der einen Seite tatsächlich diese Feedbacks habe, so bitte nicht mehr dieses Wort hier sagen, so sehr es auf der anderen Seite so, dass man sagen muss, über die Zeit haben auch immer mehr Leute in immer höheren Management-Ebenen verstanden, was das eigentlich sein soll. Und da ist eben der spannende Punkt, an wen gerätst du? Also wenn jemand sagt, okay, agil ist es doch, wo man jeden Tag ein Meeting im Stehen abhält und es diese 5, 6 Termine mit ganz bestimmten englischen Namen gibt und wo man Anforderungen nur als sogenannte User Stories formulieren muss und so weiter. Und das funktioniert alles bei uns nicht. Dann sage ich, ja, man sollte solche Ansätze auch nicht erzwingen. Da, wo man sagt, okay, agil bedeutet eben meine Definition, diese schnelle Reaktionsfähigkeit und daran möchte ich weiter arbeiten, egal mit welchem Ansatz. Da hat man natürlich sehr viel größere Offenheit. Und schauen mal. Ja. Also sollte ich merken, dass der Begriff irgendwann gar nicht mehr ankommt, benenne ich die Firma sicher um. Im Augenblick habe ich das Gefühl aber noch nicht.
Okay. Und jetzt allerletzte Frage, die stelle ich immer. Was sind die drei wichtigsten Elemente, Aussagen, die Zuhörer mitnehmen sollten aus unserem Gespräch heute aus deiner Perspektive?
Ja, die erste natürlich, es kommt immer drauf an. tatsächlich, das ist ja eine Grundlage, überhaupt mal zu verstehen, warum ich Inspect and Adapt machen muss. Das zweite, tatsächlich diese Definition, wenn man mir denn folgt, Agilität zu sehen als schnelle Reaktions- und Lieferfähigkeit. Und das dritte, wenn wir jetzt mal bei Kernideen sein wollen, die man mitnehmen kann, dass es nicht überall in gleichem Ausmaß Sinn macht, sondern eben ein Problem oder eine Lösung für bestimmte Probleme, in unserem Fall jetzt für große und kleine Krisen ist, die man nicht zwangsweise auf alles ausrollen muss, sondern nur dort einsetzen sollte, wo sie einen Mehrwert gibt.
Ja, vielen Dank. Das war doch sehr, sehr erhellend. Ich habe einiges mitgenommen. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, hat mich sehr gefreut.
Ja, soweit mein Gespräch mit Felix Stein. Ich fand das Gespräch außerordentlich interessant und habe für mich eine ganz wichtige Erkenntnis mitgenommen, nämlich dass Krisenresilienz und damit auch Agilität eigentlich eine Voraussetzung haben, nämlich Modularität. Ich kann eine Organisation, die monolithisch aufgebaut ist, sei es jetzt strukturell, sei es vom Produktportfolio oder eben auch in der IT- oder Softwarearchitektur, relativ schwer agil aufstellen und damit relativ schwer resilient auf einer operativen Ebene, weil diese Strukturen das nicht ermöglichen. Das heißt, eigentlich bedingt Agilität und damit Resilienz eben auch die Fähigkeit, Dinge in kleine Pakete zu packen und der Hydra vielleicht einen Arm abzuschlagen. Das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis und deckt sich eigentlich auch mit meiner Idee von Resilienz, weil man die dann nicht nur als neuen Begriff für Sicherheit verwendet. Was habe ich ansonsten mitgenommen? Ich habe mitgenommen, dass Agilität keine Methode, sondern eine Reaktionslogik ist. Felix hat ja mehrfach betont, dass es darum geht, in kurzen Abständen liefer- und reaktionsfähig zu sein in einem dynamischen Umfeld Und ich sag mal, Krisen sind per se dynamisch und Krisen bedingen, dass man in kurzen Abständen liefer- und reaktionsfähig ist und dass man eben auch schaut, dass man relativ kurzfristig dieses Inspect Adapt macht. Also schaut, was habe ich denn jetzt geschaffen? Passt das in die Welt? Ist das eine Lösung für mein Problem? Und somit ist Agilität im Grunde gar kein besonderer Zustand, sondern wenn man über Krisenresilienz spricht, muss es eben ein strukturelles Prinzip innerhalb der Organisation sein und schon kulturell verankert sein. Es nützt dann, glaube ich, nichts, Agilität künstlich von außen einzubringen. Gleichwohl muss ich das natürlich mit der Kultur einer Organisation decken. Ich kann mir jetzt schwer, weiß ich nicht, agile Rüstungsentwicklung vorstellen, wenngleich wir natürlich im Interview darüber gesprochen haben. Also ich glaube, man muss eben Agilität dann auch im eigenen Kontext sinnvoll diskutieren und muss nicht gleich die ganze Organisation auf links drehen, um Agilität an einem bestimmten Punkt zu schaffen. Dann haben wir darüber gesprochen, dass Agilität zumindest aus der Sicht von Felix schon dazu führt, dass man Krisen vermeiden kann, weil eben die agilen Ansätze dafür sorgen, dass Probleme gar nicht so groß werden. Also anstatt einem großen Ziel hinterher zu jagen, sorgt man dafür, dass man viele kleine hat und relativ frühzeitig merkt, wenn man vom Weg abkommt. Und das ist so die Idee, die André Röhl und ich mal entwickelt haben, zu einer Mikroresilienz, dass man eben sagt, okay, man hat eine ganz kleinteilige Resilienzebene, in der genau das passiert. Und diese agilen Wirkprinzipien, ob man sie jetzt agil nennt oder nicht, man kann es auch in Managementsystemen ablesen, die helfen eben, Krisenphänomene frühzeitig zu erkennen und eben auch vielleicht den Ausnahmezustand ein bisschen nach hinten zu schieben, weil man eben dafür sorgt, dass Probleme frühzeitig gelöst werden. Dann haben wir gelernt, dass eben sozusagen die agilen Moderatoren, die da reinkommen, jetzt nicht das Allheilmittel sind. Da mag es jetzt auch verschiedene Denkrichtungen geben, aber meistens sind es Experten, die auf einer bestimmten Ebene was Bestimmtes gut können, nämlich eine Moderation von der Methodik und von einem Denkmodell mitbringen und die eben sozusagen ja ein Gegenmodell zu den klassischen Projektmanagement-Methoden bringen. Und dass es aber eben durchaus unterschiedliche Kompetenzen auf unterschiedlichen Ebenen braucht. Wer eine Gesamtorganisation agil aufstellen will, muss eben vielleicht andere Erfahrungshorizonte mitbringen als jemand, der in einem agilen Softwareentwicklungsteam ist. Ich finde trotzdem oder gerade deshalb, dass man die Idee eines Experten, eines Moderators, eines Coaches auch im Krisenmanagement stärker fokussieren sollte, denn es bietet den großen Vorteil, dass man im Grunde eine Rolle sehr gut trainieren kann und muss und diese Rolle aber jetzt nicht unbedingt ganz tief in der Organisation verwurzelt sein muss und gleichzeitig man aber eben eine gute agil basierte Methodik anwenden kann im Krisenmanagement und man eine gute Brücke bauen kann zwischen so Ad-Hoc-Strukturen, die häufig in Organisationen entstehen, und Krisenmanagement-Ansätzen. Und ich finde, das ist eine Idee, die in der Diskussion heute zu kurz kommt und die man durchaus weiterverfolgen kann. Ja, und dann, genau, haben wir halt nochmal erarbeitet, dass Agilität nicht überall sein muss, ne? Aber dass eben in den Bereichen, in denen wir eine hohe Dynamik haben, Agilität eigentlich alternativlos ist, wie auch immer man sie nennt. Das kann jetzt eine Produktentwicklung in einem ganz spezifischen Umfeld sein, aber eben auch die Reaktion auf Krisen bedingt eine gewisse Agilität. Und deshalb würde ich sagen, heute ist schon jede gute Krisenmanagementstruktur agil, aber nicht jeder, der Krisenmanagement macht und jeder, der Krisenmanagement draufschreibt, handelt deshalb agil. Aber per se ist die Idee von Krisenmanagement agil und folgt agilen Grundsätzen. Und ich glaube, das zu verstehen und in die DNA einer Organisation zu verweben, ist ganz wichtig. Und ich sag mal, die Methodendiskussion, die wir in Deutschland führen, wo man Krisenmanagement als einen Zustand versteht, in dem eine Sonderorganisation wirkt, den würde ich halt weiterfassen und würde sagen, es ist nicht nur eine Sonderorganisation, sondern es ist eben auch eine Sonderkultur, in der eben vielleicht Agilität nochmal eine ganz andere Rolle spielt, als das in der Alltagskultur der Fall ist. Nur ich kann eben nicht künstlich eine Kultur zeitweise leben. Das heißt, ich muss diesen Aspekt der Agilität schon in meiner ganz normalen Alltagsorganisation mit inkludiert und beinhaltet haben. Ja, soweit die heutige Folge zum Thema Agilität in der Krisenresilienz. Ich fand es spannend. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen neuen Gedanken mit Felix zusammen wecken. Ich freue mich weiterhin über Feedback, gern auf meiner LinkedIn-Seite. Dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstan, oder ansonsten per E-Mail an redaktion@ krisenhex.de, redaktion@krisenhex.de, Krisenhex ein Wort. Ich finde die Diskussionen, die hier dann schon entstanden sind, immer ganz spannend und ich lerne da auch ganz viel durch die Zuschriften und Kommentare unter meinen Posts. Vielen Dank dafür. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und bis dahin auf Wiederhören.